Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Henning Hubert. Willkommen. Der Lehrkräftemangel ist groß. Wir loten aus, was jüngste Beschlüsse der Kultusministerkonferenz bringen könnten. Wie attraktiv sind duales Studium fürs Lehramt, Einfachlehrbefähigung und Quereinstiegsmaster? Mailen Sie uns, damit wir Ihre Fragen und Anregungen in dieser Sendung besprechen können. campus@deutschlandfunk.de. Oder Sie rufen uns an unter der 00800 4464 4464. Lehrkräftemangel, was die Maßnahmen der Kultusministerkonferenz bringen. Ende vergangener Woche saßen sie in Berlin zusammen, die Kultusminister und Kultusministerinnen der Bundesländer, und haben einen Beschluss gefasst. Es muss was passieren. Zu häufig kann Unterricht an Schulen nicht gegeben werden, weil die Fachlehrer fehlen. Im Fokus diesmal die Lehrerausbildung. Sie soll flexibler werden. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt eine Zahl aus Thüringen. Bei mehr als 51.000 Schulkindern fehlten auf den Halbjahreszeugnissen Noten, besonders in Musik und Kunst. Aber auch in eigentlich allen anderen Fächern kam das tausendfach vor, außer in Mathe und Deutsch. Das befriedigt niemanden. Neues Personal muss her, und wir wollen die wichtigsten Ansätze heute diskutieren. Ich begrüße zugeschaltet einen, der dabei gewesen ist bei den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz, Thüringens Minister für Bildung, Jugend und Sport, Helmut Holter von der Partei Die Linke. Hallo, Herr Holter.
Hallo, Herr Hubert.
Sie haben sich da, nennen wir es mal, grünes Licht für ein ganzes Bündel von Maßnahmen gegen Lehrkräftemangel gegeben. Auf was setzen Sie in Thüringen als erstes?
Ja, aus dem Strauß, den wir jetzt letzte Woche beschlossen haben, setzen wir auf das duale Studium und natürlich auch auf das Q-Masterstudium. Also Q steht für Quereinstieg, dieses Quereinstiegsmasterstudium. Und das sind eben Dinge, die wir jetzt neu angehen. Das duale Studium beginnen wir an der Universität in Erfurt für die Regelschulen. Das sind unsere Mittelschulen. Und da haben wir 50 Plätze und die Bewerbungen gehen im April los. Aber das Interesse ist jetzt schon riesengroß, auch von den Schulen, weil wir brauchen nicht nur die Beteiligung der Universität, sondern wir brauchen die Ausbildungsschulen. Denn das duale Studium heißt ja, ich arbeite als Lehrerin und Lehrer und studiere gleichzeitig. Das nicht ab dem ersten Semester bin ich in der Schule, sondern dann ab dem dritten Semester. Nach dem dritten Semester steige ich dort ein und vor dem Studium mache ich noch ein Vorpraktikum. Ja, und gehe dann eine Verbindung mit dem Freistaat ein. Das heißt, diese Studierenden bekommen mit uns einen sozusagen Ausbildungsvertrag, der auch vergütet wird. Und dann können sie über die Zeit von circa 6 Jahren das Studium absolvieren mit einem hohen Praxisanteil und ohne Vorbereitungsdienst. Und wir kommen so schneller zu Lehrerinnen und Lehrern.
Wir sammeln weiter. Mit dabei ist die stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung, Simone Fleischmann. Willkommen, Frau Fleischmann.
Grüß Sie.
Sie sind auch die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes BLLV. Sie waren auch in Berlin und haben als Fachgewerkschaft innerhalb des Deutschen Beamtenbunds mit der Kultusministerkonferenz sich besprochen und danach auch mit einer Pressemeldung reagiert, die Kritik übt. Stichwort Deprofessionalisierung und Warnung vor roten Linien, zum Beispiel im Umgang mit der Länge des Referendariats. Sie betont zugleich, Frau Fleischmann, dass der Austausch mit der Kultusministerkonferenz zu den Beschlüssen gegen Lehrkräftemangel konstruktiv war. Was überwiegt denn für Sie Stand heute?
Ich glaube, so wie es Herr Minister Holter gerade sagte, es ist ein Blumenstrauß an Möglichkeiten und es ist ja auch jedes Bundesland startet auf einer anderen Ebene des Lehrkräftemangels und es sind auch unterschiedliche Maßnahmen, die gezogen werden. Wir sind sehr dankbar ob des Dialogs, weil es ist nun mal jetzt überall angekommen, dass wir einen eklatanten Lehrkräftemangel haben. Und die Debatte müsste sich jetzt unbedingt um die Qualität der Bildung drehen. Natürlich geht es um die Modernisierung der Lehrkräftebildung, aber es geht natürlich jetzt auch, und Herr Holter sagte es ja jetzt auch, möglichst schnell Menschen in die Schule zu bringen. Und da haben wir natürlich Sorge, dass die Kolleginnen und Kollegen, die kommen, zu einer Deprofessionalisierung führen. Deswegen ist die Qualifizierung von diesen Menschen, wenn ich es jetzt mal so formulieren darf, die jetzt hier durch andere Möglichkeiten in die Schule kommen, sehr entscheidend. Wir haben einen Slogan und das ist für uns absolut eine rote Linie, vor allem als Lehrerverband. Wollen wir die Besten? Die Kinder brauchen die Besten. Wir sehen die PISA-Ergebnisse und natürlich kämpfen wir in einem engen Arbeitsmarkt um die Besten. Aber der Anspruch der Lehrerverbände ist natürlich der, dass grundständig ausgebildete Lehrkräfte mit fachlicher Expertise und hohem pädagogischem Know-how das Ziel sein müssten, auch für alle Minister.
Ihre Gewerkschaft vertritt viele Erzieherinnen und vor allem die Schulformen Grund-, Haupt-, Real-, Förder- und Gesamtschule. Wie sieht's aus? Bewirbt sich dort stellenweise seit Jahren kein regulärer Referendar mehr?
Naja, wir merken, dass die Studienzahlen eben zurückgehen. Ich mache mal ein Beispiel. Hier in Bayern haben wir eine Mittelschule, das ist also eine Schulart, die ab der 5. Klasse bis zur 9., 10. Klasse zum mittleren, zum Hauptschulabschluss führt. Und da haben wir beobachtet, dass eben immer weniger junge Menschen diese Schulart proaktiv anwählen. Wir haben jetzt eklatanten Lehrermangel auch hier in Bayern im Grund-, Mittel- und Förderschulbereich und merken, dass wir den Kindern da nicht mehr gerecht werden können durch individuelle Förderung und Differenzierung. Und Sie verstehen schon, dass es uns darum geht, dass diese Kinder, ich habe es ja gerade schon gesagt, die Besten brauchen. Und wenn wir dann sehen, zum Beispiel an der Universität Nürnberg-Erlangen hatte im letzten Semester 167 gestartet für dieses Mittelschullehramt. Jetzt haben 24 gestartet. Momentan sind noch 12 am Start. Das heißt, wir haben insgesamt zu wenige. Wir verlieren auf der Strecke des Studiums Kolleginnen oder angehende Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen wird uns schon ein bisschen Angst und Bang, wie denn diese einzelnen Schularten, wenn sie denn so wie hier in Bayern eben die Vielgliedrigkeit bedeuten, aufrechterhalten werden können.
Mhm. Allem voran wurde von der KMK es als eine Bereicherung begrüßt, dass in Zukunft die Zugänge zum Lehrerberuf vielfältiger werden. Stichwort Einfachlehrkräfte und Quereinstiegsmaster, die da kommen sollen. Dafür Experte durch jahrelange Praxiserfahrung ist der Dresdner Professor für Schulpädagogik Axel Germann von der TU Dresden an der Fakultät für Erziehungswissenschaften. Hallo, Herr Germann.
Ja, hallo, Herr Hubert.
Sie leiten für Sachsen am Zentrum für Lehrerbildung das bundesweit größte universitäre Programm zur Qualifizierung von Quer- und Seiteneinsteigern. Finden Sie sich wieder mit dem, was Sie da ermöglichen, in der KMK-Beschlusslage mit diesen Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel?
Also ich muss sagen, ich bin sehr froh um diesen weisen Beschluss der KMK, denn der akute Lehrkräftemangel wird signifikant gleich im ersten Satz anerkannt. Das ist erstmal ganz wichtig, das war ja nicht immer selbstverständlich so. Und es wird vor allen Dingen anerkannt, dass alternative Wege in den Lehrerberuf jetzt gegangen werden wollen, zugelassen sind und dass wir nicht nur über das Studium an sich sprechen, sondern eben auch, dass Weiterbildung schon beruflich tätiger Lehrerinnen und Lehrer auch möglich sind, damit sie dann grundständig auch anerkannt werden wie diejenigen, die aus dem Studium direkt kommen. Also insofern sehr positiv und sehr weise. Man muss natürlich gucken, wie sich die Sache entwickelt, denn Studiengänge dauern immer lange, sie zu etablieren an den Universitäten. Und wir haben natürlich den Mangel im Moment sehr, sehr akut.
Wer studiert denn bei Ihnen in Dresden so typischerweise als Seiteneinsteiger?
Also wir haben in den letzten, seit 2017 ungefähr 1000 Personen qualifiziert, die direkt vom Freistaat Sachsen eingestellt worden sind und die wir dann über eine zweijährige Maßnahme berufsbegleitend qualifizieren auf den Standards quasi der KMK, die wir jetzt schon für das grundständige Lehramt haben, also 3 Tage Schule, 2 Tage Universität. Und wir qualifizieren für unterschiedliche Fächer, für Deutsch, für Mathematik, für Informatik, für das Grundschullehramt, für Wirtschaft, Technik, Haushalt, für Physik, also vor allen Dingen für die MINT-Bereiche. Aber in Leipzig gibt es das Programm auch und dort werden noch andere Fächer qualifiziert. Und es sind Personen, die tatsächlich aus dem MINT-Bereich bei uns kommen. Also von den 1000 Personen sind ein Großteil Menschen, die Berufswechsler sind, die im Durchschnitt 38 Jahre alt sind und durchaus ein Fachstudium abgeschlossen haben, vor vielleicht bis zu 10 Jahren und dann in beruflichen Feldern der Mathematik, Physik, Informatik tätig waren und sich jetzt quasi über einen zweiten Weg für das Lehramt entscheiden.
Lehrkräftemangel, was die Maßnahmen der Kultusministerkonferenz bringen. Unser Thema heute in Campus und Karriere. Gerne auch mit Ihren Fragen, Ihren Anregungen. Sie können uns anrufen unter der 00800 4464 4464 oder Sie mailen uns an campus@deutschlandfunk.de. Es wurde von der Bildungsministerin Stefanie Hubig, SPD aus Mainz, gesagt, Konkurrenz unter den Ländern, Herr Holter, Anwerbung, das helfe niemandem. Daher lieber die Suche nach neuem, gut qualifizierten Personal. Immerhin sagt sie aber auch, wie wichtig es ihr ist, die Mobilität der Lehrkräfte zu garantieren innerhalb Deutschlands. Was ist denn da Ihre Prognose als Thüringer Bildungsminister? Wird es leichter werden, zwischen den Ländern jetzt zu wechseln oder haben die Beschlüsse damit erstmal nichts zu tun? Sie haben nämlich auch eine Kampagne laufen, sieht man überall, springt es einem entgegen. Erste Reihe Thüringen.de oder mehr als nur ein Job, Hashtag Lehrer in Thüringen heißt es. Ja, genau. Da wird auch ganz groß geschrieben, das Wort gleich Sonderzuschlag. Können Sie mal erklären, also es geht auch über Geld, ne?
Geht auch über Geld, es geht erstmal über Wertschätzung, es geht wirklich um ja, Werbung, wertschätzende Werbung, es geht auch um Bindekräfte, die dann entstehen. Herr Germann wird sich jetzt nicht wundern, aber zur Kenntnis nehmen, dass ich gestern in Leipzig war, an unserem Stand mit unserer Lehrergewinnungskampagne. Sie hat eben die Hashtags dort zitiert, Herr Hübert. Wir standen neben den Sachsen, also neben dem sächsischen Kultusministerium. Ich habe mich auch mit dem Staatssekretär dort zufällig getroffen und wir haben uns so unterhalten. Also läuft schon gut miteinander. Aber natürlich haben wir 2009 in Straße, na ich nicht, aber die damaligen Kultusministerinnen und Kultusminister beschlossen, dass es Werbung in den Ländern nicht geben soll, aber das Internet kennt nun mal keine Grenzen. Deswegen ist es so, dass alle werben, aber die Frage ist eben, ob man dann auch zuerst bei sich Lehrerinnen und Lehrer wirbt und das machen wir auch, weil ja viele Thüringerinnen und Thüringer unter anderem in Sachsen studieren, auch umgekehrt und da soll es auch ein gutes Miteinander geben. Also Lehrergewinnungskampagne ist das eine. Das andere ist, viele der jungen Leute, die wollen in die großen Städte. Bei uns in Thüringen sind es eben Erfurt, Weimar, ist alles nicht so groß, die Städte, aber Weimar mit 60.000 Einwohnerinnen und Einwohner, Jena, andere Städte sind da auch interessant. Aber in die Fläche, in den ländlichen Raum, aufs Dorf, das ist schwierig, junge Leute dorthin zu bekommen. Deswegen haben wir den Zuschlag entwickelt und haben gesagt, wer in eine Bedarfsregion geht oder in eine Bedarfsschule, das ist das, was Frau Fleischmann sagt, also eine Mittelschule, bei uns die Regelschule, oder auch Bedarfsfächer, und das sind inzwischen fast alle geworden. Wenn also zwei Kriterien erfüllt sind, dann kriegt der Bewerber, die Bewerberin für 5 Jahre 10% auf das Grundgehalt obendrauf. Und also der ökonomische Hebel, den wir da ansetzen, der wirkt schon. Ich möchte aber noch was sagen, was Frau Fleischmann gesagt hatte. Die Situation ist bei uns genauso. Also ich bin mit der Friedrich-Schiller-Universität in Jena im Gespräch, weil ich gerne wissen wollte, na, wie viele junge Leute studieren dann jetzt Lehramt und welches Lehramt und warum brechen dann so viele ab. Das eine war, dass 10-mal so viel Studierende Gymnasiallehrerinnen oder Lehrer werden wollen, als eben Regelschullehramt studieren. So, das ist ein Verhältnis von 200 zu 2000, also grobe Zahlen jetzt in der Größenordnung. Das reicht also bei weitem nicht aus. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen an den Gymnasien auch werben für das Regelschullehramt, weil ein Gymnasiast, zumindest in Thüringen in der Regel, der nach der 4. Klasse Grundschule zum Gymnasium geht, erkennt die Regelschule aus dem Inneren, aus dem Leben gar nicht. Und deswegen hat das auch was mit Studienorientierung vor der Entscheidung, welche Studien ich aufnehme, ganz konkret zu tun. Ja, und wir haben natürlich mit der Lehrergewinnungskampagne auch erreicht, dass wir Seiteneinsteiger haben und Seiteneinsteigerinnen. Wir nehmen jetzt auch und öffnen den Weg für die Verbeamtung von Fachhochschulabsolventinnen und Fachhochschulabsolventen. Setzt natürlich voraus, dass das, was wir mit der Kultusministerkonferenz beschlossen haben und was Professor Germann gerade angesprochen hat, dass die Nachqualifizierung vollzogen wird. Und wir erweitern natürlich die Möglichkeit von Einstellung. Der Einfachlehrer, wenn der jetzt zugelassen ist, ich habe immer dafür plädiert, öffnet den Einstieg von zukünftigen Kolleginnen und Kollegen, die entweder als Seiteneinsteiger reinkommen oder aus dem Ausland kommen. Denn nur Österreich und Deutschland haben das Prinzip Zweifachlehrer. Alle anderen Staaten, so ist mir das zumindest bekannt, bilden die Lehrerinnen und Lehrer stringent in einem Fach aus, welches sie dann auch unterrichten. Und wir haben zum Beispiel Ukrainerinnen, die gerne bei uns einsteigen wollen, aber die können wir nicht so locker vom Hocker einstellen, weil sie die Einstellungsvoraussetzungen nicht erfüllen. Und deswegen öffnen wir mit diesem, was wir jetzt mit der Kultusministerkonferenz beschlossen haben, was dann noch wieder weiter untersetzt werden muss, siehe Studieninhalte, Nachqualifizierungsmaßnahmen, dann auf den Weg für Ankommende aus dem Ausland, aber auch hiesige, die eben Berufswechselerinnen und Berufswechsler sind, in das Lehramt. Und das, glaube ich, ist ein riesengroßer Schritt. Und wir bewerben regelrecht auch an den Fachhochschulen Absolventinnen und Absolventen zu uns zu kommen. Wir ermöglichen auch diejenigen, die dort einen Bachelorabschluss gemacht haben, danach an eine Universität zu wechseln und dort den Masterstudiengang Lehramt zu eröffnen und zu beginnen.
Frau Fleischmann, Sie können gleich darauf antworten, weil Sie ja diese gerade Einfach-Lehrkräfteaktion sehr kritisch sehen. Wir haben aber einen Beitrag von meiner Kollegin Britta Mersch mit einem Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, wo es so eine Einfach-Aktion schon mal gegeben hat.
Ich bin ein sogenannter Quereinsteiger. Ich habe 93 bis 98 an der Volkshochschule in Essen Musik studiert, Jazz-Saxophon, war damit diplomierter Jazzmusiker. Und das wurde dann im Anerkennungsverfahren 2005 anerkannt als erstes Staatsexamen, weil das Land Nordrhein-Westfalen händeringend Lehrer gesucht hat. Und dann konnte man das Referendariat machen.
Inzwischen unterrichtet Axel Knappmeier auch Philosophie in den Jahrgangsstufen 5 bis 10.
Aber es lag jetzt daran, dass hier an der Schule, als ich hier ankam 2010, gab es nur einen Philosophielehrer und habe ich einen Zertifikatskurs gemacht.
Angefangen hat Axel Knappmeier aber als Einfachlehrer. Und die könnte es an Schulen demnächst häufiger geben. Einige Bundesländer stehen Einfachlehrkräften schon länger offen gegenüber. Jetzt hat auch die Kultusministerkonferenz, kurz KMK, auf ihrer Tagung Ende vergangener Woche eine gemeinsame Grundlage dafür geschaffen. Stefanie Hubig, Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz.
Wir ermöglichen jetzt, dass das Studieren eines zweiten Faches, dieses Nachholen eines zweiten Faches wegfällt. Und das durch eine Zusatzqualifizierung, denn die Pädagogik und Didaktik müssen auch diejenigen, die eben nur einfach hatten, im Diplom auch mitlernen, dass sie mit diesem Einfach dann trotzdem grundständig ausgebildete Lehrkraft sein können. Das Gleiche gilt für Lehrerinnen und Lehrer aus dem Ausland, zum Beispiel aus der Ukraine. Da haben viele tatsächlich auch nur ein Fach.
Dirk Richter ist Professor für erziehungswissenschaftliche Bildungsforschung an der Universität Potsdam. Bisher gelte in Deutschland in den Sekundarstufen 1 und 2 das Prinzip des Zweifachlehrers. Was Physikerinnen oder Anglisten davon abhalten könnte, sich nach dem Studium für eine Karriere an der Schule zu entscheiden.
Diese Hürde sorgt dafür, dass Personen mit einem Einfachstudium nicht den Vorbereitungsdienst absolvieren können und somit schlechter gestellt sind als regulär ausgebildete Lehrkräfte. Und somit ist auch der Querseiteneinstieg für fachlich gut ausgebildete Personen weniger attraktiv. Das heißt, wenn man die Voraussetzungen von einem Zweifachlehrer zu einem Einfachlehrer verändert, hätten wir viele Probleme weniger.
Doch Einfachlehrkräfte bringen auch Nachteile mit sich. Susanne Lynn-Klitzing ist Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands. Der vertritt die Interessen der Schulformen, die zum Abitur führen. Die Professorin für Schulpädagogik hält Zweifachlehrkräfte für die bessere Alternative. Schule profitiere sehr davon, wenn Lehrkräfte zwei Fächer studiert haben.
Das bedeutet, wenn ich auf ein und dieselbe Sache sowohl aus dem Unterrichtsfach Physik als auch aus dem Unterrichtsfach Geschichte gucken kann, dann habe ich tatsächlich einen komplexen Blick auf die Wirklichkeit.
Außerdem sprechen organisatorische Gründe dafür, dass Lehrkräfte zwei Fächer unterrichten. Thomas Holkott leitet das Gymnasium in Mönchengladbach, an dem auch Axel Knappmeier unterrichtet.
Wenn ich jetzt mal das Fach Musik zum Beispiel nehme, dann habe ich ja eine bestimmte Zahl von Stunden, die ich im Fach Musik abdecken muss. Und wenn die Hälfte davon schon von einer Kollegin aus der vier oder fünf Kollegen umfassenden Fachschaft abdeckt, dann bleibt für die anderen in dem Fach natürlich wenig über. Das kann durchaus mal sein, dass eine Fachschaft das nicht gut findet, weil die Musiker zum Beispiel sagen, nee, ich möchte schon auch gerne das zweite Fach Musik unterrichten.
Trotzdem gäbe es für Kunst und Französisch Einfachlehrkräfte an der Schule. In Einzelfällen spreche gar nichts dagegen. Für Thomas Holkott steht aber noch eine ganz andere Frage im Zentrum der Diskussion. Der Schulleiter legt viel Wert darauf, dass Lehrkräfte gut ausgebildet an Schulen kommen. Seiteneinsteiger unterschätzten den Beruf oft.
Jetzt haben wir viel gesammelt, auch neue Aspekte gehört im Beitrag von Britta Mersch. Simone Fleischmann jetzt von der Bildungsgewerkschaft VBE. Sie waren ja nun selber Studentin, Referendarin, Lehrerin an einer Hauptschule, zuletzt Leiterin einer Grund- und Mittelschule, haben auch als Schulpsychologin speziell gearbeitet. Sind Sie denn, wenn Sie das jetzt alles so hören, diesen Strauß von neuen Möglichkeiten, dennoch nach wie vor ein Fan des Referendariats?
Also der Strauß ist ja jetzt noch mal bunter geworden. Ich habe ganz viel auch mitgeschrieben. Wir müssen vielleicht mal ein bisschen auseinander klamüsern. Was ist denn eigentlich das Ziel von jemanden wie uns in den Verbänden, der für beste Bildung kämpft? Wir wollen einen ganzheitlichen Blick auf Schule setzen. Wir wollen einen komplexen Blick, so wie Frau Link-Klitzing das gesagt hat, auf Schülerinnen und Schüler bringen. Wir wollen auch eine veränderte Bildung, und zwar eine phänomenologische, die durchaus nicht nur den einzelnen Lerngegenstand, den Pythagoras, das meinetwegen jetzt in die Mitte steht, sondern wir wollen, dass Schülerinnen und Schüler komplexe Bildungsprozesse begleitet bekommen. Es ist nicht immer nur die fachwissenschaftliche und fachdidaktische Expertise, sondern ich sage es Ihnen ganz ehrlich, Sie fragen mich jetzt, ich bin damals Hauptschullehrerin geworden, ja, ich wollte Lehrerin werden, weil ich Schülerinnen und Schüler begleiten wollte auf ihrem Weg durchs Leben, auf ihrem Weg in den Beruf hinein. Und jetzt ist natürlich klar, wir sind in einer Mangelsituation und da muss man jetzt irgendwie Löcher stopfen. Wir verstehen ja das alles, wir wissen ja auch, dass die Lehrer nicht vom Baum fallen. Sie verstehen aber, glaube ich, auch, dass die Öffentlichkeit, die Eltern jetzt mal klarkriegen müssen, was bedeutet das denn, wenn ein Mensch wie zum Beispiel Herr Knappmeier ein Fach unterrichtet? Der jumpt dann zum Beispiel in einem Gymnasium durch alle Jahrgangsstufen, durch x Klassen. Eine Beziehung mit diesem Herrn Knappmeier aufzubauen, ist relativ schwierig. Deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dass nicht nur organisatorische Gründe, dass man jetzt solche Einfachlehrer schwieriger in den Stundenplan integrieren kann oder andere dann sagen, dann müssen wir irgendwie den Rest unterrichten oder so. Nicht nur deswegen müssen wir hier kritisch sein, sondern wir müssen vielleicht mal ganz kurz auch nochmal die Grundschule als Schulart reinholen. In der Grundschule leben wir mit den Kindern zusammen in einem Lernen, fast schon Lebensraum Schule, der fußt auf der Beziehung. Also wenn wir da dann auch noch anfangen, dass sozusagen Einfachlehrerinnen und Einfachlehrer einsteigen, dann wird es mit dem Fundament von Bildung, und ich möchte es mal hier so sagen, das ist nun mal die Beziehung, echt schwierig. Das heißt, ja, wir verstehen die Minister, die jetzt, Herr Holter sagte es, locker vom Hocker kann man jetzt hier nicht einstellen, aber eigentlich müsste man irgendwie gucken, dass man ziemlich zügig jeden, der hier irgendwie bereit ist, sich auch nachzuqualifizieren, in die Schulen bringt. Nichtsdestotrotz sagen wir, es muss um die Qualität auch längerfristig gehen. Also wenn jetzt kurz- und mittelfristig solche Maßnahmen angesetzt werden, dann bitten wir aber darum, dass langfristig auch mal über die grundständige Lehrerbildung nachgedacht wird. Und auch hier gibt es ganz viele Modelle. Auch die SWK hat 11 Empfehlungen. Da geht es auch um die Qualität der veränderten Lehrerbildung für die grundständig studierten Kolleginnen und Kollegen. Und ich bitte eben, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Wir brauchen da dringend auch auf dieser Ebene Attraktivitätsangebote, damit mehr junge Menschen Lehrer werden. Ich bin sehr bei Herrn Holter, das machen wir in Bayern hier auch. Ein Gymnasiast kennt jetzt die Grundschule und das Gymnasium, er muss auch die anderen Schularten kennenlernen. Gibt's jetzt hier in Bayern Botschafter. Das ist ein absolut notwendiger Schritt, dass auch andere Schularten angewählt werden. Und erlauben Sie mir noch eine Anmerkung, wenn es um Lehrkräfte aus dem Ausland geht, dann haben wir hier in unserem Verband und auch im Deutschen Beamtenbund eine ganz klare Position, keine Lehrkräfte mit Sprachkenntnissen unter dem Niveau C1. Und da merken Sie schon, uns geht es um die Qualifizierung, letztendlich um die Bildungschancen der Kinder.
Mindestens C1, dann ist noch eine Abkürzung gefallen, SWK, das heißt Ständige Wissenschaftliche Kommission, und die berät die Kultusministerkonferenz. Und Herr Holter wollte sich einschalten, wenn ich das richtig höre.
Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, weil bloß sozusagen kurz mich stimmlich gemeldet. Also erstens, was Frau Fleischmann sagt, wir sind da inhaltlich vollkommen einer Meinung. Also es geht nicht nur darum, Löcher zu stopfen, sondern es geht auch immer um die Qualität, weil am Ende wollen wir das Beste für die Schülerinnen und Schüler, dass sie auch den bestmöglichsten Schulabschluss machen, egal auf welchem Niveau jetzt. Und deswegen ist das, was wir jetzt gerade diskutieren, natürlich auch eine Frage der Qualifizierung, der Nachqualifizierung, des Zusatzstudiums, also all die Stichworte, die schon bereits gefallen sind. Das, was wir jetzt letzte Woche als Kultusministerkonferenz beschlossen haben, gilt nicht für die Grundschule. Also das geht nun nicht, in der Grundschule mit Einfachlehrer einzusteigen oder eine andere Art. Was wir ermöglichen müssen, ist, dass Lehrerinnen und Lehrer, die aus den, für die weiterführenden Schulen ausgebildet sind, auch durchaus in der Grundschule zum Einsatz kommen können, aber nicht ausschließlich, dass sie dann alleine dort sind. Und meine Sorge ist bei diesem Prozess, um Frau Fleischmann noch weiter zu unterstützen, es muss immer noch an der Schule die Mehrzahl grundständig ausgebildeter Lehrerinnen und Lehrer sein. Also das Verhältnis von denen, die jetzt dazukommen über die verschiedenen neuen freien Wege darf nicht sich so verändern, dass diese auf einmal dominant sind. Dann leidet wirklich die Qualität. Und wichtig ist bei der Einstellung, dass mit Nebenabreden in dem Einstellungsarbeitsvertrag auch diese Qualifizierungs-, Nachqualifizierungsmaßnahmen, Zusatzstudium auch vereinbart werden. Ansonsten besteht wirklich die Gefahr. Und das Zweite, was ich sagen will, ja, in der Tat, wir müssen an das Lehramtsstudium ran. Ich habe jetzt gerade das unfreudige Ereignis Menschen, also Kolleginnen und Kollegen befördert, Regelschule. Ich habe sie dann gefragt, was ist bei euch denn für Sie natürlich, was ist für Sie das Wichtigere? Die Fachwissenschaft oder die Pädagogik, Didaktik? Da sagen sie, erstmal muss ich doch die Klasse in den Griff kriegen und dann kann ich das Fachwissen vermitteln. Und ich bin der Meinung, wir müssen an den Universitäten darüber sprechen, dass die Fachwissenschaften ja weiter bestehen, aber dass auch mehr Didaktik, mehr Pädagogik konkret auch vermittelt wird. Und das Verhältnis muss sich ein Stück ändern, damit wirklich gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer die Universitäten verlassen.
Da wird der Zettel von Herrn Germann auch lang und länger. Ich schiebe noch eine Mail rein, Herr Germann, von Herrn Toben aus Velm bei Kiel. Er hat an campus@deutschlandfunk.de gemailt für unsere Sendung und sagt, ich habe kein Verständnis dafür, dass nahezu ausschließlich die strukturellen Defizite mit quantitativen Aspekten diskutiert werden. Also sollten wir vielmehr darüber diskutieren, wie zum Beispiel in der Schweiz und in Finnland, welche Qualität bei den Lehrkräften erforderlich ist und wie wir eine frühzeitige, richtige Auswahl treffen. Und vielleicht, weil wir doch jetzt sehr viel auch schon, ich sag mal so, fachchinesisch untereinander reden, freue ich mich über den ersten Anrufer, der die 00800-4464-4464 gewählt hat aus dem Ruhrgebiet. Herr Asbeck, hallo, was ist denn Ihre Anregung?
Hallo, meine Anregung ist, endlich wieder dieses Thema Arbeit, die ein Pädagoge, ein Lehrer ertätigt, mal zu schlüsseln, was macht er eigentlich? Was ist eigentlich sein Tagesablauf, sein Wochenablauf, sein Monatsablauf? Und wenn man sich das von außen anguckt, ich bin selber keiner, ich krieg's halt nur über engen Kontakte und gewisse Jugendvereine und Ähnliches mit, ist der Lehrer oder der Pädagoge am wenigsten noch Pädagoge. Der kümmert sich wirklich, also für schwerst und schwerst erziehbare Sonderschule, heute heißen die Schule mit emotionaler und geistiger Entwicklung und so, ich weiß das alles, aber grundsätzlich ist das doch mal die erste Frage. Wann guckt man sich diesen Arbeitsprozess an? Wo muss er sich noch drum kümmern? Er kümmert sich um die Verwaltungsstrukturen, um kaufmännische Leistungen, denn er weiß, er hat einen Schüler, der eventuell nicht in öffentlichen Verkehrsmittel fahren muss, Taxischeinstruktur. Wie nehmen die Kosten der Kassen? Das ist aber für mich keine Tätigkeit einer Lehrerschaft oder einer Pädagogen. Das ist für mich eine Verwaltungstätigkeit oder eine kaufmännische Tätigkeit, zu gucken, wie kriege ich was finanziert, wenn ich in engen Bereichen bin. Und ich glaube, wenn man das auch mal aufschlüsselt, haben wir erstens Lehrer, die eventuell auch mehr könnten und mehr wollen. Denn diese Belastung von Verwaltungstätigkeiten, Aufschreiben von irgendwelchen Prozessen, nimmt ja Überhand und nimmt ja die Zeit weg, um sich wirklich um den einzelnen Schüler, um die einzelne Schülerin, um das einzelne System wirklich zu kümmern. Und wenn ich mir das von vor 20 Jahren angucke, ist das ein Riesenunterschied. Und jetzt, und das sagt mir jeder Lehrer. Also ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, ich kann genauso viel Leistungsunterricht erbringen wie vor 10 oder 15 Jahren. Jetzt rede ich mit vielen durch meinen jugendlichen Verein.
Und da muss ich die Frage stellen. Sie reden da auch richtig Klartext jetzt. Aber wir wollen ja, nochmal, auch ein bisschen Werbung machen für den Lehrerberuf. Und das wird auch sicherlich auch in der Lehrerausbildung vermittelt werden. Und spätestens dann, wenn es reingeht, Herr Germann, von der TU Dresden.
Ja, zu Herrn,
wie ist das denn mit dem Vorbereiten darauf? Also die Frage ist doch, wann ist der richtige Moment, alleine vor einer Klasse zu stehen oder mit solchen Dingen, wie Herr Asbeck sie gerade geschildert hat, konfrontiert zu werden?
Ja, kommen wir vielleicht erstmal zu Herrn Toben. Natürlich wollen wir immer zunächst über Qualität sprechen. Auf der anderen Seite müssen wir eben auch über Quantitäten sprechen. Der Lehrerberuf, diese Berufstätigkeit, das ist die größte Berufsgruppe im öffentlichen Dienst und da reden wir über 900.000 Menschen, die in diesem Beruf tätig sind. Das ist also wirklich Massenbildung. In dem Bereich arbeiten mehr Kräfte als in der deutschen Automobilindustrie. Wenn wir also Lücken haben, dann trifft das im Grunde genommen nicht wenige, sondern viele. Und wir müssen da quasi gucken, wie wir auch Quantitäten so organisieren, dass wir genug Lehrkräfte vor die Klasse bringen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen zu Herrn Toben, bei aller Diskussion um vermeintlichen Bedarf, es ist ja nicht so, dass wir Lehrkräfte, unsere Studierenden, zwangsrekrutieren müssen, sondern wir haben viele, viele tausende Studierende, die tatsächlich auch den Lehrerberuf ergreifen wollen. Und wir sollten ihn jetzt nicht zu sehr runterreden mit einem Fach und weiteren Qualifizierungen, als würde da manches alles nicht gelingen. Das stimmt ja nicht. Insofern, die Ausbildungsstruktur, die müssen wir angehen, die größte sind zwei Dinge, die uns helfen würden. Das eine ist, dass wir die Ausbildungsstruktur so organisieren, dass wir nicht zu viele Personen verlieren. Wir verlieren bis zu 50% in der Ausbildungsstruktur. Das ist aber in allen anderen Studiengängen auch so. Aber wir verlieren sie vor allen Dingen am Anfang, in den ersten drei Semestern. Und wir verlieren sie eben in diesen Bereichen, wie Herr Holter gesagt hat, im Mittelschulbereich oder im Oberschulbereich besonders, weil die Studierenden sich woanders hin auch entwickeln wollen, in die Grundschule oder im Gymnasium. Da müssen wir zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen organisieren und dafür sind die zusätzlichen praktischen Zugänge, glaube ich, was sehr, sehr Hilfreiches. Und zur Perspektive des Berufes selber, wir brauchen eben einen kumulativen Aufbau von Praxiserfahrungen, wie auch immer der sich gestaltet. Und das heißt, die Studierenden sollten eben so zügig wie möglich sehen, dass genau das, was Herr Asbeck sagt, obwohl er nicht aus dem Feld kommt, ein Großteil, also über 50% der beruflichen Tätigkeiten sind nicht mehr selbstverständlich an den Unterricht gekoppelt. Und das müssen wir einfach den Studierenden auch zusätzlich im Zeitverlauf einfach mitgeben, dass es nicht allein um die unterrichtliche Tätigkeit geht. Also insofern zwei Dinge, die mir wichtig wären. Wir müssen an die grundständige Lehramtsausbildung ran. Sie muss eine andere Bedeutung auch in den Universitäten bekommen. Sie muss sich anders auch organisieren. In dem Zusammenhang ist sehr, sehr schade, dass wie wenig sich eigentlich die Kultusministerkonferenz und auch der Bund darum gekümmert haben, dass die qualitätsoffensive Lehrerbildung weitergeht. Da hatten wir ein bestimmtes Muster, wie wir, und wir haben einiges verändert. Zeitfensterstrukturen haben wir verändert, bestimmte Curricula haben wir verändert in Bezug auf Inklusion, in Bezug auf Digitalisierung, aber man hat das Programm einfach abgebrochen. Und das sind so Elemente, da müsste man dann auch mal drüber sprechen. Also Qualität ist durchaus gegeben, aber wir müssen an die grundständige Struktur ran und wir müssen die Qualität derjenigen, die wir über Seiten- und Quereinstieg ausbilden oder über duale Strukturen, auch so qualifizieren, dass sie dann tatsächlich den grundständigen Studierenden gleichgestellt werden. Denn was hier von Herrn Knappmeier kam mit dem Zertifikatskurs, das könnte eben sein, ich bin mir nicht sicher, dass diese Kurse führen nicht selbstverständlich zu der Anerkennung von zwei Fächern. Da hast du dann vielleicht eine gewisse Ähnlichkeitsstruktur, aber die verdienen dann nicht das Gleiche. Und das geht nicht, dass wir unterschiedliche Besoldungsstrukturen in den Klassen haben. Insofern geht es mir eigentlich nicht um Deprofessionalisierung, das sehe ich eigentlich gar nicht, sondern wenn wir nicht gut qualifizieren, werden wir unterschiedliche Typen von Lehrkräften haben, die dann möglicherweise auch sehr schnell aus dem Beruf wieder aussteigen. Da wird im internationalen Bereich vom Drehtüreffekt besprochen. Da gehen Studierende und Weiterbildende in das Studium rein, in das Schulsystem rein, bleiben kurz drin und gehen wieder raus und wir brauchen wieder Seiteneinsteiger. Also insgesamt müssen wir also die Lehrerbildung angehen und auch die Struktur der Schule. Sorry, dass es jetzt ein bisschen länger gedauert
hat. Darf ich da mich kurz einschalten, Herr Hübert?
Gerne, Frau Fleischmann.
Dann ich bitte.
Danke, Herr Holter. Also ich will zwei, drei Anmerkungen machen. Wenn Herr Asbeck davon spricht, dass wir Lehrerinnen noch andere Tätigkeiten und vor allem Verwaltungstätigkeiten haben, die uns sozusagen die Zeit vom Kind nehmen, dann stimme ich da natürlich auch zu. Er hat da absolut recht. Jetzt nimmt's aber eine Wende an, als Sie, Herr Germann, jetzt dann sagten, also man muss sich dessen halt bewusst sein und dann muss man halt damit umgehen können und schon wissen, dass man eben nicht nur unterrichtet. Also da muss ich jetzt mal als Lehrerin einfach rein. Ich wollte Lehrerin werden, weil ich mit Kindern und Jugendlichen Bildung und Erziehung gehen wollte. Ich wollte sie, habe ich vorher gesagt, begleiten. Jetzt diskutieren wir aufgrund einer Mangelsituation ja sehr pragmatisch miteinander und jetzt kommt eine große Gefahr und die möchte ich unbedingt adressieren. Werde ich Lehrerin, werde ich Lehrer aus Berufung, aus Ethos zum Beruf, weil ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte und sie bilden und erziehen will, oder komme ich von einem Fach, das ich studiert habe und bin sozusagen fachwissenschaftlich motiviert. Ich weiß, dass man dann nachqualifiziert. Das ist nicht die Sache. Mir geht es um die Primärmotivation. Ist die Primärmotivation, ich will die Gesellschaft von morgen, und ich sage es jetzt mal, es ist einer der schönsten Berufe, den es gibt, hätten wir ein paar bessere Rahmenbedingungen, will ich die Gesellschaft von morgen bilden? Ich will sie zu Demokraten erziehen. Ich will medienkritische Bürgerinnen haben. Ich will mit Kindern tolle Projekte machen. Ich will ganzheitliche Bildung gehen und eben nicht nur den Pythagoras vermitteln. Also mein Credo, wir brauchen langfristig dringend sind die Attraktivitätssteigerung des Berufes, indem wir Verwaltungsarbeiten, Bürokratiearbeiten abgeben, indem wir Pädagoginnen und Pädagogen, junge Leute bekommen ins grundständige Lehramtsstudium, die Lehrerinnen und Lehrer werden wollen. Also ich sehe eine große Gefahr, wenn wir sozusagen diese fachliche Struktur so stark in die grundlegende Motivation stellen. Und deswegen glaube ich, dass natürlich Herr Germann recht hat mit der Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Schade, also es muss wirklich da eine Veränderung her. Und ich denke, wir müssen alle miteinander drüber nachdenken, nicht nur wie zügig mehr Menschen reinkommen, womöglich dann auch noch die, die kapieren, dass Lehrersein eigentlich jetzt gar nicht so das Arbeiten mit dem Kind ist. So, das fände ich ganz schräg, wenn wir die Diskussion gehen, sondern wir müssen die grundlegende Wertigkeit dieses Berufes, und ich sage ganz ehrlich, ich habe das bewusst angewählt, viele Lehrerinnen und Lehrer wählen diesen Beruf aus Berufung.
Und jetzt kommt der Bildungsminister Helmut Holter.
Das ist ja, Frau Fleischmann, auch gut so. Und was Sie sagen, der schönste Beruf und Berufung für den Lehrerberuf, das ist, glaube ich, ein großes Plus, was also in unserem Bildungswesen auch tatsächlich zu Hause ist. Diejenigen, die sich jetzt berufen fühlen, von der Seite in diesen Beruf einzusteigen, ja, da muss man schauen, ob wir sie befähigen, diesen Beruf dann auch auszuüben. Das ist in allen Ländern so, höre ich zumindest von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass Seiteneinsteiger und Seiteneinsteiger nach einer gewissen Zeit auch wieder rausgehen, weil sie einfach den Beruf, die Arbeit in der Schule mit den Kindern unterschätzt haben. Ich möchte zu zwei Dingen was sagen. Das eine ist, was der Hörer gerade angesprochen hat, ja, Lehrerinnen und Lehrer sind belastet und auch überbelastet schon lange, nicht nur durch den Lehrermangel, auch seit der Corona-Zeit, hält auch dauerhaft an. Dazu kommt, dass ein Umfang von Verwaltungstätigkeiten in den letzten Jahren sich aufgebäumt hat, der auch von den Kolleginnen und Kollegen abgewickelt wird. Deswegen gehen wir in Thüringen, ich weiß aber auch, dass das aus anderen Ländern auch, gehen wir den Weg, dass wir Verwaltungsassistenzen einstellen. Also wir haben jetzt in zwei Landkreisen dort die Pilotphase, die läuft noch, aber wir dehnen das in diesem Jahr weiter aus und wir werden auch mit dem Stadtchancenprogramm an Schulen weitere Verwaltungsassistenzen einsetzen, die dann die Klassenfahrt organisieren, den Bus organisieren, die Abrechnung machen, die ganzen Kontobewegungen, also all diese Fragen, die damit verbunden sind, um Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich zu entlasten. Und dort, wo wir das gemacht haben, im Süden und im Norden von Thüringen, höre ich nur Positives. Lehrerinnen und Lehrer bedanken sich und die Kolleginnen, die das machen, sind auch einfach stolz und glücklich, dass sie dort unterstützen können. Das Zweite ist, was die Qualitätsoffensive betrifft, das nehme ich auch gerne mit in die Kultusministerkonferenz. Wir hatten bis vor kurzem in Thüringen an der Universität in Erfurt beim Regelschullehramt die Forderung Leistungspunkte 300. Das war in Jena noch nicht gegeben. Jetzt haben wir uns darauf verständigt, haben das Lehrerbildungsgesetz entsprechend verändert, dass dort auch 300 Leistungspunkte erreicht werden müssen. Und was wird in diesem zusätzlichen Semester? Wir reden über Lehrermangel, aber wir führen ein zusätzliches Semester ein, damit die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer Kenntnisse haben in Deutsch als Zweitsprache, in Inklusion, aber auch in Fragen der Digitalität und alles das, was jetzt heute Schule auch ganz konkret ausmacht. Also da bin ich bei allen, die jetzt dazu gesprochen haben, wir dürfen an der Qualität keine Abstriche machen. So, und deswegen ist es eben die Herausforderung, das, was Herr Germann auch beschrieben hat, das stelle ich ja auch fest, dass ungefähr die Hälfte dann ihr Studium nicht abschließen, sondern sich entweder was anderes suchen oder ganz abbrechen. Und da stellt sich die Frage, wie ist das Verhältnis von Fachwissenschaften und zu den pädagogischen Wissenschaften, um tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer ausgehend von der Berufung heranzubilden, die dann auch mit Freude in die Schulen ganz konkret eintreten. Und viele sagen mir, gerade im MINT-Bereich, das ist die Fachwissenschaft, und andere kommen dann noch hinzu, dass sie nach dem Praxissemester sagen, Mensch, so habe ich mir Schule aber nicht vorgestellt. Und das ist eine Frage, die wir uns bei der Lehramtsausbildung tatsächlich anschauen müssen. Und das trifft übrigens alle, ob die nur von der Seite kommen oder nach dem Abitur gleich zum Studium gehen.
Einer, der schon drin ist im Schulwesen, ist Alexander Röntgen. Er hat uns eine Mail geschickt. Ich bin seit gut 14 Jahren Lehrer an einem staatlichen Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. Ich kann jeden verstehen, der diesen Beruf nicht ergreifen möchte oder aus dem Job raus will. Die Arbeitsbedingungen müssen dringend und erheblich verbessert werden. Seit 10 Jahren weise ich auf meinem Blog Schule intakt auf Missstände hin, ohne gehört zu werden. Wir sammeln weiter. Herr Thomas aus Österreich kann sich einschalten in die Sendung. Ihr Land wurde auch schon angesprochen, wer genau zugehört hat. Auch dort gibt es das sehr verbreitet, dass man mindestens 2 Fächer studiert hat, um Lehrer sein zu können. Hallo, Herr Thomas.
Guten Tag.
Was ist Ihre Anregung?
Ich bin der Meinung, man muss sich mehr um die Lehrer kümmern, die heute den Beruf schon ausüben. Denn wenn ein solcher Lehrer das Handtuch wirft und vorzeitig den Beruf verlässt oder nur noch jammert und hofft, jedem erzählt, ich bin froh, wenn ich es bald hinter mir habe, dann nützen die ganzen Werbeaktionen nichts. Man muss sich um die kümmern, die da sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn die nicht mehr so viel leisten können, wenn es Teilzeit ist, dann ist es eben Teilzeit, auch wenn dann noch weniger Stunden abgedeckt werden können. Ja? Zweitens bin ich der Meinung, dass man die Schule als Ort zum Leben, wie das immer mehr gemacht wird, so als Kommunen oder Familiendenken, wie man es bezeichnen will, liegt auch nicht jedem Lehrer. Nicht jeder möchte dort unterrichten und da soll dann ein Teil dieses Kollegiums sein und die wachsen alle zusammen und das machen die ihr Leben lang. Das mag auch nicht jeder. Gerade für die MINT-Fächer kann ich mir gut vorstellen, dass Personen, die zum Beispiel in der Wirtschaft oder vielleicht auch an der Universität stehen, als Assistenten an der Uni tätig sind, dass der sagt, okay, eine Klasse kann ich mir jedes Jahr vorstellen, dass ich, was immer die Stundentafel hergibt, die 2-3 Stunden Physik oder den Leistungskurs Mathematik oder so, den kann ich mir vorstellen. Ich will aber auch nicht mehr mit denen allen zu tun haben. Um die Klasse will ich mich auch kümmern, um diese Schüler in Mathematik, mehr will ich nicht tun. Dann wird man wahrscheinlich auch Leute kriegen, die das machen. Aber komplett ein Leben als Lehrer in diesem Kollegium, in dieser fast kommunenartigen Situation, das gefällt nicht jedem. Und weil Sie mich darauf gefragt haben mit diesem 2-Fächer-Unterricht, halte ich für sehr problematisch, weil es mitunter Fächer gibt, die sich fast widersprechen. Wenn jemand Biologie studiert hat und mehr oder weniger auf Öko unterwegs ist mit Fahrrad und Jutetasche, der bringt meistens keinen guten Chemieunterricht zustande, weil das ja auch alles schlecht und böse ist. Der will auch nicht gerne in Physik über Kernkraftwerke sprechen. Der erklärt die auch nicht wirklich gut.
Braucht man in Deutschland auch nicht mehr, Herr Thomas. Ja. Aber danke für Ihre Anregungen aus Österreich. Herr Steinbock aus Niedersachsen. Wir sammeln weiter. Es ist unglaublich dicht. Ich finde das aber spannend, weil wir ja über Dinge reden, die kommen sollen, aber die es ja gleichzeitig auch schon irgendwie gibt in einzelnen Ländern. Und ich weiß von Herrn Steinbock aus Niedersachsen, dass seine Ehefrau Ü50 schon seit gut 2 Jahren selber als Quereinsteigerin arbeitet an einer Berufsschule. Herr Steinborn, wie bilanzieren Sie das da inzwischen?
So, also mein Name ist erstmal Steinborn, aber das nur nebenbei. Ich finanziere das so, dass ihr das sehr viel Spaß macht, aber der Einstieg natürlich holprig war. Also so wie das organisiert ist, kann man viel Kritik üben. Und es ist eine enorme Arbeitsbelastung. Die hat in manchen Wochen wirklich 60 Stunden gearbeitet. Und arbeitet jetzt auch manchmal. Sie ist also für Deutsch- und Politiklehrkraft. Und Wert und Norm macht sie auch noch.
Wie ist es dazu gekommen, dass sie gesagt hat, jetzt steige ich da quer rein in diese Schule?
Das ist erstmal so gekommen, dass ihre ehemalige Firma, die TUI AG, meinte, man baut Personal ab. Also sie war dann über 25 Jahre in der Firma, in der Verwaltung tätig. Und dann hatte sie die Wahl, entweder für sehr viel weniger Geld und zu schlechteren Bedingungen zu bleiben oder eine Abfindung zu nehmen. Und dann war eben, dass sie sich entschieden hat für die Abfindung, auch mit meinem Ratschlag, das lieber zu machen. Und da sie in den 80er und 90er Jahren Deutsch, Politik und Geschichte studiert hatte, war dann die Idee, sich fürs Lehramt zu bewerben. Weil war ja schon vor einigen Jahren so, Lehrer fehlen.
Das ist eine tolle Anregung dafür. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und Herr Germann, bei Ihrem Zentrum für diese pädagogische Ausbildung ja von Seiteneinsteigern. Wie wichtig ist denn das, dass da weiter jeden Monat einfach Cash fließt?
Naja, für diejenigen, die tatsächlich sich als den Beruf wechseln und umorientieren. Natürlich möchte man nicht selbstverständlich nochmal ein Masterstudium machen, das gewisse Zeit dauert, ohne dass die Familie dadurch vielleicht ein Salär hat. Insofern ist das Prinzip im Freistaat Sachsen zu sagen, die Lehrkräfte werden angestellt, bekommen noch nicht das volle Gehalt wie grundständige Studierende, aber sie können dann über die Qualifizierung dieses erreichen. Also ich glaube, diese Geldfrage ist schon ein wichtiges Element, weil man eben mit Personen zu tun hat, die ja nicht mehr auf der Autobahn des Lebens unterwegs sind oder dabei sind, überhaupt Familien zu gründen, sondern sie sind natürlich, sie kommen oft auch aus Regionen, die Bedarfsregionen sind. Herr Holter hat vorhin darauf hingewiesen, dass wir ja in den Großstädten weniger Ersatzbedarf haben, eben als in den ländlichen Räumen. Und in dem Zusammenhang ist es einfach nötig, dass die Familien auch ihr Auskommen haben. Also niemand würde ja auch umsonst etwas zur Verfügung stellen. Also ich denke, das muss man erstmal akzeptieren. Und das sehen wir ja auch im Referendariat, da wo quasi zusätzlich ein bisschen Geld fließt, hilft das durchaus. Aber insgesamt möchte ich nochmal zu Herrn Röttgen und Thomas und auch zu dem Herrn Steinborn eben sagen aus Niedersachsen. Es ist nicht so, dass wir einen Großteil der Lehrkräfte, wenn wir sie befragen, unzufrieden mit ihrer beruflichen Tätigkeit sind. Wir sollten den Beruf nicht schlecht reden über diese ganzen Dinge, die wir jetzt über den Mangel hören. Denn ein Großteil bei allen Befragungen und jeder Lehrer, und das weiß die Frau Fleischmann auch, 70-80% der Lehrerinnen und Lehrer sind sehr zufrieden mit ihrer beruflichen Situation. Sie haben den Beruf sehr bewusst angestrebt. Sie bleiben bei dem Beruf, sie wollen ihn gar nicht wechseln und wir haben überhaupt nicht selbstverständlich das, was in anderen Ländern durch schlechte Ausbildung, schlechte Bezahlung und geringe Wertschätzung da ist, dass wenige diesen Beruf anstreben. Also insofern reden wir insgesamt über, wenn wir über Unzufriedenheit reden, über nur einen gewissen Prozentsatz von Personen und wir müssen jetzt eben gucken, wie wir konkret den Ersatzbedarf tatsächlich decken, indem wir eben auch zeigen, was das, und das, da bin ich ganz bei Frau Fleischmann, was das für ein Beruf ist, was dafür notwendig ist und was da hilfreich Universitäten auch tun können. Im Übrigen möchte ich auch noch mal zu den Seiteneinsteigern sagen, denjenigen, die sich über eine zweite Berufsorientierung für diesen Beruf entscheiden, indem sie dann vielleicht 38 oder 40 Jahre alt sind. Sie haben keine, wohlgemerkt keine, und wir haben bei uns jetzt bei den 1000 Studierenden, Weiterbildenden, mit denen wir uns beschäftigt haben, die haben wir wissenschaftlich begleitet. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass sie andere berufliche Orientierung besitzen als unsere grundständig Studierenden. Sie haben einen gleichen Zugang zum Kind, sie haben ein gleiches Interesse. Die Kurven, die können wir quasi direkt übereinander legen. Und ich glaube, Frau Fleischmann, wir haben uns ja, sind uns schon mehrfach begegnet. Ich habe die Kurven auch gezeigt. Die laufen teilweise vollkommen übereinander. Das heißt, wir treffen nicht falsche Personen, indem wir alternative Wege aufmachen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass es Menschen sind, die sich da wirklich für interessieren. Und wir sollten deshalb diese alternativen Wege und diese Personen, die ihn beschreiten, nicht schlecht machen und denken, sie sind da nicht qualifiziert für, sondern wir können sie qualifizieren. Und vielleicht auch noch ein Punkt, wir sind sehr bei uns auch in Sachsen international in Bezug auf die Lehrerbildung unterwegs, auch forschend. Wir geben vielleicht auch sehr viel Geld in Deutschland für die Erstausbildung der Lehrerinnen und Lehrer aus. Vielleicht sollten wir wirklich auch gucken, dass wir, wenn wir Personen qualifizieren, dass wir sukzessive eben auch im weiteren Berufsprozess sie im Beruf halten, indem wir ihnen auch tolle Weiterbildungsangebote machen, Alternativen aufzeigen, beruflicher Tätigkeit und so weiter, sodass eben die berufliche Zufriedenheit, die objektiv da ist, tatsächlich auch aufrechterhalten wird. Und die Seiteneinsteiger sind auch deshalb eine Bereicherung, weil sie eine Brücke schaffen zwischen den jetzt ganz jung aus dem Lehramtsstudium kommenden also ganz jungen Studierenden, die in den Beruf integriert werden und denjenigen, die jetzt älter werden, die Babyboomer, die ausscheiden. Das heißt, da ist eine Zwischengeneration, die eine sehr schöne Brücke bauen kann zwischen denjenigen, die ausscheiden und denjenigen, die neu dazukommen.
Alle erkennen sich darin also wieder so ein bisschen mehr oder weniger. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Um den Titel ja auch einmal konkret genannt zu haben, wie das Papier jetzt heißt, das seit letzter Woche Freitag vorliegt, Maßnahmen zur Gewinnung zusätzlicher Lehrkräfte und zur strukturellen Ergänzung der Lehrkräfte Bildung. Und wir haben diese Einfachlehrkräfte angesprochen. Da ist ja irgendwie so gedacht an Mathematiker oder Informatiker hauptsächlich, glaube ich. Also insofern war das auch vielleicht eine Sonderform mit NRW und Musik als Doppelfach sozusagen, was wir gehört haben im Beitrag. Das duale Masterstudium haben wir kurz angesprochen, zum Beispiel bei Ihnen, Herr Minister Holter, in Erfurt, dass das jetzt kommen soll für die Regelschulen in Thüringen als eine zusätzliche Möglichkeit, also mit vertraglicher Bindung. und auch eben mit Bezahlung schon, haben wir gelernt. Und eben über den Quereinstiegsmaster, der kommen soll, haben wir auch gesprochen, für Bachelor und oder besonders eben für Berufstätige, denke ich, ist das gedacht. Und da ist, glaube ich, so klar, dass man Ressourcen bereitstellen muss und eben auch da vergüten muss. Was ist denn jetzt so Ihre Prognose? Wer wird denn jetzt schnell, wir sind föderal organisiert, wer ändert denn jetzt schnell die Lehrerausbildungsgesetze der Länder?
Das ist schwierig in Thüringen, weil also wir haben eine Minderheitskoalition und wenn wir, die wollen das Lehrerbildungsgesetz, wie das jetzt die Koalition aus Linke, SPD und Grüne, die würden gerne von der schulartbezogenen Ausbildung zu einer schulstufenbezogenen Ausbildung kommen. Aber die Opposition, jetzt konkret die CDU, ist dagegen. Die wollen bei der schulartbezogenen Ausbildung bleiben. Das ist das eine. Und das zweite, was ich jetzt angehe, wir müssen an das Laufbahnrecht heran. Wir haben ja in Thüringen alle Lehrerinnen und Lehrer in der A13, also von der Grundschule bis zum Gymnasium und auch bei den berufsbildenden Schulen. Aber sie sind in unterschiedlichen beamtenrechtlichen Laufbahnen und damit haben wir Einschränkungen der Flexibilität zwischen den einzelnen Schularten, also zumindest zwischen der Regelschule, Gemeinschaftsschule und dem Gymnasium. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass alle Lehrerinnen und Lehrer auch in die gleiche Laufbahn, also aus meiner Sicht in den höheren Dienst kommen. Mhm. Und dann kann man auch mehr Flexibilität haben. Das hat was mit Wertschätzung zu tun. Wenn nämlich ein Gymnasialkollege bereit ist, eine Zeit an die Regelschule zu gehen, dann ist es aber schwer, dass er wieder zurückwechseln kann in den höheren Dienst, weil er vorher im gehobenen Dienst war. Also es gibt noch ein paar Stellschrauben, die gar nicht mit Qualifizierung und Studium zu tun haben, sondern wo das System an sich so starr ist, dass es diese Flexibilität verhindert.
Herr Holter, was meinen Sie damit Flexibilität? Wird er dann auch gefragt oder muss der dann, wenn...
Nein, also mir geht es erstmal nicht um Abordnung und Versetzung, mir geht es erstmal darum, dass das alles im guten Einvernehmen miteinander dann auch passiert. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die würden gerne an die Regelschule gehen, die würden auch gerne an die Grundschule gehen, also jetzt vom Gymnasium, aber es könnte ja auch ein Regelschullehrer beispielsweise am Gymnasium in der 5., 6., 7. Klasse unterrichten. Aber das sind alle solche Fragen, wo wir einfach nicht operativ und flexibel handeln können.
Was meinen Sie, Frau Fleischmann, ist jetzt alles abgehakt oder sitzen die Kultusminister bald wieder zusammen?
Ich hoffe nicht, dass alles abgehakt ist, weil wir ja schon noch große Aufgaben zu bewältigen haben. Und ich möchte noch mal was zur Stellschraube sagen. Also ich muss jetzt einfach noch mal zurückgehen zu Herrn Röntgen. Und wir können jetzt nicht einfach so tun, Herr Germann, dass alles pronto ist und alles fein ist. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort wollen ihren Job nicht schlecht reden. Sie stehen jeden Tag ihre Frau und ihren Mann und machen es für die Kinder. Deswegen bin ich sehr bei Ihnen, dass wir hier überhaupt nicht, auch als Verbände nicht, und das wollen wir uns auch nicht mehr sagen lassen, weil wir sehr programmatisch und auch sehr ordentlich in die Diskussionen gehen, auch jetzt, wo wir Mangelsituationen haben. Aber eins muss man schon mal sagen, können wir uns auch mal die Zahlen der Dienstunfähigkeit anschauen, der begrenzten Dienstunfähigkeit. Wir haben hier in unserem Lehrerverband 3 Volljuristen beschäftigt, die sind mit der Frage beschäftigt, wie komme ich raus, weil ich es nicht mehr schaffe. Also ich will nicht dramatisieren und wir wollen mehr junge Menschen für diesen Beruf begeistern. Dann müssen wir aber eins tun und die Stellschraube hat Herr Thomas benannt und auch Herr Röntgen, es muss die Kernmannschaft, das sind die, die mal Lehrerinnen oder Lehrer werden wollten, so wie ich, die müssen gestärkt werden. Herr Holter sagte es vorher auch, die müssen die Mehreren bleiben. Die müssen auch mit Kraft weitergehen können. Deswegen brauchen wir dringend eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die bestehende Mannschaft und zusätzlich all die Maßnahmen, die jetzt hier kurzfristig hoffentlich nur vorübergehend, auch wenn man vielleicht mit dem einen oder anderen gute Erfolge hat, gegangen werden, Seiten- und Quereinsteiger, da haben wir nichts dagegen, da können wir gar nichts dagegen haben. Wir wollen nämlich nicht 3 Klassen gleich führen, sondern wir wollen in unserer Klasse sein und diese Klasse gut bilden. Wenn du zwischen 3 Klassen hin und her jumpst, dann hast du bei keiner Klasse gute Bildung. Also ich muss nur noch mal sagen, die beste Werbekampagne, die einfachste Stellschraube und das, was dringend notwendig ist, dass die Kernmannschaft, die sie immer schon Lehrerin oder Lehrer werden wollten, gestärkt werden, dass die, die da sind, eben nicht jetzt womöglich noch mehr unterrichten müssen und wir die ganze Teilzeitschose auch noch diskutieren, sondern dass diejenigen stark bleiben, gesund bleiben und das ist ein großes Anliegen eines Lehrerverbandes.
Damit die Aula nicht überall zur Study Hall wird für 3 Schulklassen gleichzeitig. Gibt's alles schon. Lehrkräftemangel. Was die Maßnahmen der Kultusministerkonferenz bringen, das war Campus und Karriere mit Henning Hubert und danke fürs Mitmachen und Einschalten an alle und besonders an Helmut Holter, Die Linke, Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport, Simone Fleischmann, stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung und Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands und an Axel Gehrmann, Professor für Schulpädagogik an der TU Dresden.